Der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. So schreibt es Paulus an Timotheus. Also, es geht heute mal wieder ums Gebet. Das bietet sich an diesem Sonntag, der den Titel Rogate, das heißt betet, hat auch an. Haben wir übrigens in diesem Gottesdienst schon mehrmals gemacht heute, gebetet. Da war das singende Gebet, sich mit der Stimme an den Lobpreis anhängen. Wer singt, betet doppelt. So hat es der Kirchenvater Augustinus mal pointiert auf den Punkt gebracht. Dann das Eingangsgebet. Die Bitte darum, dass Gott unser Herz öffnet, dass er uns frei macht, dass wir uns nicht nur um unsere Gedanken und um unsere Sorgen drehen, sondern mit offenem Herzen vor unserem Gott stehen können. Das Eingangsgebet. Das Psalmgebet. Alte Gebetslieder, an die man sich einfach dranhängen kann und zu seinem Gebet machen kann. Wo eigene Worte fehlen oder zu schwach sind, da haben die Psalmen eine unglaubliche Kraft. In Bitte, Fürbitte, Lob und Klage, in Glaubensstärke, in Verzagtheit, all das kommt drin vor und wir können einfach mitbeten. Nachher kommt noch das Vaterunser, das alle Bereiche unseres Lebens und die Zukunft umfasst, und das Fürbittengebet, wo wir stellvertretend für andere Menschen vor Gott einstehen. Und natürlich, ich habe es nicht vergessen, das stille Gebet unter der Verheißung, dass Gott jeden Gedanken hört und versteht. Naja, das ist so eine Sache. Gott hört jedes Gebet, sagen wir oft. Vor 2 Wochen war ich beim VfB im Stadion. Ja, okay, beim VfB, da hilft ja generell nur noch beten. Aber als es kurz vor Schluss einen Elfmeter für den VfB gab, da habe ich mich wirklich ertappt, dass ich so im Stillen gebetet habe, Gott, mach, dass der den Elfmeter jetzt versenkt. Vermutlich hat der Aaron als Gladbach-Fan, der neben mir stand, genau das Gegenteil gebetet. Aber im Nachhinein bin ich doch etwas fast erschrocken oder nachdenklich geworden und dachte, hast du jetzt gerade allen Ernstes für einen Elfmeter gebetet? Vermutlich bin ich aber mit solchen Gedanken nicht allein, denn wir beten ganz arg oft so. Wir sehen manchmal das Gebet so, ich will was und Gott soll es bitte schön richten. Gebet als Wunschkonzert für meine oder andere Bedürfnisse, aber ihr merkt schon, das greift zu kurz. Ich verstehe das Gebet nicht zuerst als Tat, sondern als Haltung und als Beziehungsgeschehen. Aus der richtigen Haltung heraus kommt dann freilich die Tat. Haltung, das ist das, wie man grundsätzlich zu einer Sache steht. Haltung ist das, wie ich im Gebet vor Gott stehe. Für mich ist das Gebet nicht zuerst etwas, was Gott bitte tun soll, sondern die Haltung, die mit Gott redet und etwas in seinen Willen hineinlegt. Gott erhört Gebet zu seiner Zeit. So brachte es am Mittwoch jemand aus der Gemeinde wunderschön auf den Punkt. Vielen Dank für diese gute Anregung. Gebet ist die Haltung, die glaubt, dass Gott Gebet zu seiner Zeit erhört. Nicht ich bete, damit Gott etwas tun soll, sondern ich staune betend über die Möglichkeit, meine Gedanken mit Gottes Herzen zu teilen. Nicht Gott soll bitte schön machen, sondern es ist ein Privileg, meine Gedanken ihm hinzulegen, in dem Wissen, dass er zu seiner Zeit das tun wird, was seinem Willen entspricht. Also eben nicht die Haltung, da hilft nur noch beten, sondern beten hilft, meine Unbeholfenheit der Hilfe Gottes anzubefehlen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. So steht es im Predigttext, den ich gleich lesen werde. Deshalb gibt es auch garantiert gar nichts, das man nicht im Gebet vor Gott bringen kann und soll. Sogar ein Elfmeter, ob sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber es gibt nichts, was man nicht im Gebet vor Gott bringen soll. Aber dann darf ich es auch Gott überlassen, dass er zu seiner Zeit das tut, was in seinen Augen gut und richtig ist. Dass wir das manchmal auch als Nichterhörung eines Gebets empfinden, das ist schon möglich. Wir brauchen also diese Haltung, so zu beten, als könnten wir alles bewegen und gleichzeitig zu wissen, dass allein Gottes Macht es ist, die alles bewegt. Vor 3 Wochen hatte der Gemeindeleiter aus Ilmensee, der Vicente, einen schweren Autounfall. Viele von euch wissen das. Und noch am gleichen Abend kam über verschiedene soziale Medien und Kanäle die Bitte für ihn zu beten und für seine Frau Petra, weil es ihnen nicht gut ging. Und da hat Gott wirklich auch ein Wunder getan. Am nächsten Morgen waren die ersten Diagnosen, die ersten schlimmen Diagnosen sozusagen alle vom Tisch. Es ist trotzdem braucht Zeit der Heilung und Zeit auch, dass der innere Mensch wieder heil wird und diesen Schrecken verarbeitet. Aber Gott hört Gebet. Und das ist mir aber ganz wichtig, nach so einer Gebetserhörung, dann sollten wir uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, wow, unser Gebet hat jetzt Gottes Arm bewegt, das haben wir toll und vollmächtig hingekriegt. Nein, Gott allein die Ehre. Wir können Gott nicht für unsere Anliegen instrumentalisieren, aber wir können ihm immer und immer wieder Dinge ans Herz legen, in dem Wissen, dass Gott die Dinge so hört, wie sie uns zum Besten dienen. Kindlich, glaubend, beten und Gott unser Herz ausschütten und es in Gottes Herz ankommen lassen. Und sich dann darüber freuen, wenn Gott handelt, wenn er es zu seiner Zeit will. Beten als Haltung, das war das Erste. Das Zweite, beten als Beziehungsgeschehen. Beten, das ist nicht nur wollen und erwarten, sondern beten, das ist echtes Interesse am Gegenüber, auch echtes Interesse an Gott. In einer Beziehung rede ich doch auch nicht nur mit meinem Partner, also ich hoffe zumindest, dass so bei ihm ist, wenn ich was von ihm will, sondern es interessiert mich grundsätzlich, wie es ihm oder ihr geht, mit allen Höhen und Tiefen des Lebens. Ich will seine Freude wissen und seine Trauer, seine Zweifel, seine Zuversicht, seine Gedanken und Gefühle, weil das gehört zu meinem Partner dazu. Und so kann man mit Gott reden. All das kann und soll auch ins Gebet hineinlegen. Gebet als Beziehungsgestehen. Deswegen zählt Paulus im Predigtext verschiedene Formen des Gebets auf. Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Gebet als Beziehungsgeschehen. Beten heißt, mit Gott regelmäßig im Gespräch zu sein. Das lernen wir an Jesu beten. Nicht nur Klagen und Wünsche prägen unser Gebet, alles betend vor Gott aussprechen. Wie im Gespräch mit einem vertrauten Menschen. Wenn man mit einem Menschen redet, dann redet immer nur über das Gleiche oder hat immer nur gesagt, du musst das und das machen oder ich will das und das haben, dann gerät diese Beziehung irgendwann in eine Engführung. Weil sie sich nur auf das Nötigste begrenzt, gerät diese Beziehung sogar in Gefahr. Was wir miteinander aber austauschen, bereden, wahrnehmen, macht die Beziehung reich. Dann hält sie jung und frisch. Beten ist also Interesse an Gott, Ehrlichkeit vor Gott, Offenheit in allem mit Gott. Aber keine Angst, ich habe es nicht vergessen. Jetzt kommt endlich der Predigttext aus dem 1. Timotheusbrief. Paulus berät Timotheus als einen jungen und noch unerfahrenen Gemeindeleiter, wie denn das Gebet in der Gemeinde aussehen kann. Ich lese diese Verse aus 1. Timotheus 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Zuerst und vor allem bitte ich euch im Gebet für alle Menschen einzutreten. Paulus sieht in diesem fürbittenden Gebet der Christengemeinde eine dringliche und klare Aufgabe, die Gabe des Gebetes nutzt. So ermahne ich euch nun, so hat es Luther übersetzt. Das neutestamentliche Wort, das Luther hier mit ermahnen übersetzt, hat ganz, ganz viele Bedeutungen. Es kann mit einladen, ich lade euch ein, zu Hilfe rufen, aufrufen, ermahnen, bitten, ermuntern, trösten, gut zureden, übersetzt werden. Ich rede euch gut zu, für alle Menschen zu beten. Paulus nimmt uns also nicht, wie wir es oft sagen, mal ins Gebet, sondern er redet in einer zutiefst seelsorgerlichen Haltung. Er bittet, wirbt, redet gut zu, die Fürbitte im Gottesdienst und der Gemeinde einen vorrangigen Stellenwert zu geben. Er sagt, was ihm am Herzen liegt und was er der Gemeinde ans Herz legen will. Er bittet die Gemeinde mit Herzblut für die Menschen, insbesondere für die Verantwortungsträger, für die Regierenden, für den Frieden der Welt und den Lauf des Evangeliums zu beten. Und diese Gebetsanliegen, die sind Paulus so wichtig, dass er bittet, sie, wenn immer möglich, aufzunehmen. Betend also nehmen wir Weltverantwortung und auch politischen Auftrag wahr, zuerst und vor allem betend. Und dann nimmt uns Paulus mit hinein in diese Gebetsschule und sagt, ja, so kann es aussehen. Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung und noch viel vielfältiger. Ich habe ein spannendes Buch gelesen, immer mal wieder, Beten, ein Selbstversuch von Klaus Douglas. Da hat er mal ganz locker 100 verschiedene Arten, wie man beten kann. Vielleicht sagen Sie jetzt, also beten ist beten, da gibt es gar nichts anderes. Doch, ich nenne nur einige, keine Angst, nicht alle 100. Beten als Sehnsucht. Beten beim Laufen. Beten mit der Bibel. Beten als Tagesrückblick. Beten mit dem Jesusgebet. Beten und hören, da geht es nächste Woche drum. Da haben wir die Geschichte, wie Gott den Samuel beruft. Beten und hören, beten und bitten, beten und klagen, beten in Zungen, beten durch Anbetung, beten im Dialog. Oder das gute alte Stoßgebet. Vielleicht kennen das manche noch, wenn man sagt, oh je, dann meint man eigentlich, oh Jesus, hilf. Oder ach je, ach Herr Jesus, hilf. Oder Gott, hilf. So ganz kurze Gebete in der Not. Jetzt greifen wir uns eins heraus, im Predigtext legt uns nämlich Paulus vor allem die Fürbitte ans Herz. Ganz spannend für dieses Wort Fürbitte, da verwendet er so einen Begriff, der zeigt, da kommt jemand zur Audienz, zum König und möchte den König durch sein Handeln wohl in einer Angelegenheit wohl stimmen. Also Fürbitte heißt, zum König zu kommen und ihn wohlzustimmen, laut diesem Wort. Und das ist doch ein Vorrecht, nicht nur eine Aufgabe. Die Audienz beim Allmächtigen zu nutzen, um ihm etwas ans Herz zu legen. Wir brauchen keine falsche Scheu zu haben, denn Kinder Gottes dürfen ihren Vater um alles bitten. Betet für alle Menschen. In diesem weiten Horizont also sollen wir beten. Nicht nur für unser eigenes, für alles. Alle Menschen sollen in der Fürbitte eingeschlossen sein. Damit ist freilich nicht ausgeschlossen, dass man auch konkret für Menschen und Situationen, für Notsituationen und Geschehnisse betet. Und dann zählt Paulus auf, betet für die Verantwortungsträger. Frauen und Männer, die für andere Verantwortung tragen, brauchen unsere Fürbitte besonders. Präsidenten und Minister, Bürgermeisterinnen, Chefs von Behörden und Betrieben, Erzieher, Lehrer, Redakteurinnen und, und. Sie brauchen Weisheit, Augenmaß, für das Mögliche. Sie brauchen Mut, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen und zu tragen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, vor 3 Wochen habe ich über das Thema Leitung gepredigt. Da habe ich gesagt, wer sich einsetzt, setzt sich auch aus. Ich wünsche mir, dass wir uns in der Fürbitte für Menschen einsetzen, die sich durch ihre Verantwortung aussetzen. Denn ob sie es wissen oder nicht, diese Menschen sind von Gott mit ihrer Aufgabe betraut. Sie brauchen für ihr Tun Gottes Hilfe, seinen Geist, die Weisheit und unsere Fürbitte. Dietrich Bonhoeffer hat das Gebet füreinander einmal so beschrieben: Eine christliche Gemeinde lebt aus der Fürbitte der Gemeinde füreinander oder sie geht zugrunde. Einen Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die er mir macht, nicht mehr verurteilen oder hassen. Ich lese gleich weiter. Können Sie mal probieren, ob Sie mit gefalteten Händen auf jemanden schimpfen können? Das ist viel leichter, wenn man die Hände frei hat. Also, du, aber dir gebe ich so. Wer die Hände faltet, kann nicht gleichzeitig auf andere schimpfen. Jetzt lese ich Bonhoeffer weiter, das war jetzt von mir. Ich lese den letzten Satz nochmal. Einen Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die er mir macht, nicht mehr verurteilen oder hassen. Sein Angesicht, das mir vielleicht fremd und unerträglich war, verwandelt sich in der Fürbitte in das Antlitz des Bruders, um dessen Willen Christus starb, in das Antlitz des begnadeten Sünders. Eine hohe Herausforderung, aber es lohnt sich. Einen Menschen, für den man betet, für den kann man nicht mehr diese negativen Gedanken und Gefühle haben. So ist zumindest meine Erfahrung. Und was in der Fürbitte für die Gemeinde gilt, das gilt in der Fürbitte für die Welt und die Regierenden auch ganz besonders. Ich sage das manchmal auch tatsächlich Menschen, auch einer Bürgermeisterin oder einem Verantwortungsträger: Ich bete für Sie. Wir in der Gemeinde beten für Sie. Nicht so nach dem Motto, Sie haben es nötig, wir beten auch für Sie. Sondern als Ermutigung zu sagen, Sie sind nicht allein. Wir wissen, Sie tragen viel Verantwortung. Wir legen auch Ihr Amt, Ihre Person immer wieder an Gottes Herz. Und probieren Sie auch das aus, probiert das aus. Sagt ruhig mal zu jemand, du, ich bete für dich. Ich habe da so tolle Erfahrungen gemacht. Oft nach einem schwierigen Gespräch weiß ich keine Lösung. Bin selber vielleicht, was mache ich jetzt? Und dann sage ich aber, ich bete für dich, das verspreche ich dir. Ich schreibe einen Zettel, den klebe ich auf meinen Schreibtisch, ich bete für dich, als Ermutigung. Sprechen Sie jetzt ruhig auch mal aus, das verändert auch was. Das Zweite, was Paulus nennt, betet für den Frieden. Vielleicht denken Sie jetzt, wo war in unserem Text Frieden zu lesen? Naja, Paulus nennt die Absicht eines solchen Betens. Wir sollen ein ruhiges und stilles Leben führen in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens. Achtung, hier geht es jetzt nicht darum, so ein ruhiges, gechilltes Leben und Rückzug der Christen aus der Welt zu führen. Eine entspannte Selbstgenügsamkeit des Glaubens ist hier nicht gemeint. Aber wir dürfen als Christen darum bitten, dass wir und die Glaubensgeschwister ihren Glauben ungehindert leben können. Das ist ein großes Privileg, hat man nicht in jedem Land. Wir haben es und wir können darum bitten, dass wir so einen Gottesdienst wie heute Morgen feiern können, dass wir die Freiheit haben, miteinander zu beten, zu singen, zu hören oder was auch immer. Christen dürfen und sollen darum beten, dass das Zusammenleben der Menschen in allen Bereichen und auf allen Ebenen gelingt und sich im Leben blühen und entfalten kann. Und dazu ist der Friede eine Voraussetzung und besonders auch die Fürbitte für die verfolgten Christen. Bet dafür, dass Gottes guter Wille unter den Menschen sichtbar gelebt wird. So geht's weiter. Denn Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch das muss Anliegen einer lebendigen Gemeinde und eines lebendigen Glaubens sein, dass Evangelium verkündet und gehört wird. Dass Menschen zum Glauben kommen und ihren Glauben in den Gemeinden ihren Glauben leben und bezeugen können. Das ist Gottes Wille. Und für die große Aufgabe, Jesus Christus anderen lieb zu machen, brauchen Eltern, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Verkünder und so weiter unsere Fürbitte. Also ihr merkt, Paulus redet da nicht ins Blaue hinein, sondern der weiß, wie Gesellschaft gestaltet wird. Und hier kann man wirklich gestalten in der Fürbitte. Und hier spätestens auch verschränken sich Beten und Tun. Benedikt von Nursia hat es in seiner berühmten Mönchsregel gesagt, ora et labora, bete und arbeite. Das eine gehört zum anderen dazu. Wir sind an diesem Rettungsauftrag für diese Welt von durch Jesus beteiligt, durch Fürbitte und durch Vorleben. Machen können wir es nicht, dass ein Mensch zum Glauben kommt, aber wir können Wegweiser sein, Bote, Botin. Ja, liebe Geschwister, ich setze zur Landung an. Jesus Christus hat im Gebet eine große Zusage gegeben. Ich finde das ein toller Gedanke. Wir können als Kinder immer wieder zur himmlischen Audienz zu unserem Vater kommen und er lässt sein Herz berühren. Das ist die Verheißung des Gebets, die wir in der Schriftlesung gehört haben. Er hört unsere Bitten. Er freut sich über unseren Dank. Er kennt unsere Klagen. Ihn freut unsere Fürbitte für andere. Und er freut sich auch, wenn wir ihn loben. Es ist Gott eine Freude, wenn seine Gemeinde im Gebet eins ist und gemeinsam und betend und anbetend vor ihm steht. Deswegen wiederhole ich noch einmal einen Satz von vorher. Gebet ist die Haltung, die glaubt, dass Gott Gebet zu seiner Zeit hört und erhört. Nicht ich bete, damit Gott etwas tun soll, sondern ich staune betend über die Möglichkeit, meine Gedanken mit Gottes Herzen zu teilen. Amen.